Dann fange ich mal einfach direkt an. Es geht um das Lübecker Waldkonzept und auch ein bisschen, was wir damit zu tun haben, was wir damit bezwecken und was wir versuchen für uns und für die Natur und Umwelt zu tun und warum auch ausgerechnet das Lübecker Waldkonzept dafür eigentlich ideal geeignet ist. Magst du die nächste Frage? Genau, es geht dabei erstmal kurz einen Überblick, was ist so eigentlich unsere Ist-Situation, sowohl hier in Lübeck als auch deutschlandweit, europaweit auf der Welt. Dann wollen wir mal gucken, was sind so Probleme. Kennt sicherlich jeder aus dem Harz beispielsweise, die ganzen abgeknickten Waldflächen unter anderem. Dann, was haben wir denn für Möglichkeiten, was gibt es für Konzepte, wie kann man vielleicht die ganze Sache mal wieder in Ordnung bringen? Dann, was ist unsere Perspektive hier? Also, dass wir eben Misswirtschaften versuchen wollen, in die Natur Nähe wiederzubringen und dann einmal eben auch unsere Arbeit dann nochmal vorstellen von Gemeinsam Buddeln.
Genau, dann kommen wir erstmal zur Ist-Situation. Die Waldtypen bzw. Wälder, die wir hier so in Deutschland haben, unterscheiden sich in drei Typen. Das sind einmal die einschichtigen Wälder, dann die zweischichtigen Wälder und die mehrschichtigen Wälder. Die einschichtigen Wälder waren bis vor 20 Jahren, 30 Jahren noch der größte Anteil der Wälder, die wir so hatten. Einschichtig bedeutet, dass die Kronen der Bäume, die in diesem Wald wachsen, auf einer Ebene sind. Das heißt, die Bäume werden alle zur gleichen Zeit gepflanzt, wachsen ungefähr gleich hoch immer. Dann wird das kahlgeschlagen in den meisten Fällen und dann wird wieder neu gepflanzt. Das geht eigentlich nur mit Monokulturen, weil andere, also unterschiedliche Kulturen unterschiedlich schnell wachsen und dann keinen einschichtigen Wald ergeben würden. Davon ist man dann abgegangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt zweischichtige Wälder. Das hat man dann so gehalten, dass man zuerst gepflanzt hat, ein Stück wachsen lassen hat, dann hat man nochmal nachgepflanzt und hatte dann einen Wald, dessen Kronen sich auf zwei Ebenen nicht berühren. Das heißt, die einen waren quasi ja hochgewachsen, die anderen mittelhoch gewachsen und dann hat man die größeren Bäume gefällt, die anderen also direkt wieder nachgepflanzt, die anderen wieder auf Höhe wachsen lassen und hatte dann immer so ein Zwei-Stufen-System. Waren auch meist Monokulturen. Und davon geht man zum Glück wieder weiter ab und geht in Richtung mehrschichtigen Wald. Das will man eigentlich haben. Also das ist so das, wie ein Wald in der Natur auch stehen würde. Da ist alles irgendwie nicht gleich hoch. Es gibt kleine Bäume, es gibt mittlere Bäume, große Bäume, es gibt Gestrüpp dazwischen. Und das ist das, was noch nicht überall so ist. Viel wird noch zweischichtig bewirtschaftet, einschichtig nicht mehr so viel. Aber da möchte man eigentlich hin, um einen gesunden Wald zu haben. Jetzt habe ich das falsche Laptop gedrückt. Genau, zu den Kulturen, da unterscheiden wir dann die Monokultur, eine gemischte Nadelkultur, eine Mischkultur, naturnahe Bewirtschaftung und dann natürlich den unbewirtschafteten Wald oder sogar unbewirtschafteten Urwald. Und die Monokultur ist das, was eigentlich jeder kennt. Eine Art Bäume auf der gesamten Fläche. Das ist relativ anfällig für Krankheiten, Käfer, Sturmschäden. Da sind auch meist Bäume, die standorttypisch da gar nicht wachsen. Wurde aber ganz oft gemacht, um möglichst schnell möglichst viel Holz ernten zu können damit. Dann die gemischte Nadelkultur, da hat man dann gesagt, okay, wir pflanzen jetzt nicht nur ein paar Hektar Fichte oder so, sondern wir setzen da auch mal eine Kiefer zwischen und Tannen zwischen und so. Standorttypisch ist das auch nicht, ist ein bisschen weniger anfällig für Umweltbedingungen beziehungsweise Borkenkäfer, Stürme und so weiter, aber ist auch noch nicht das, was man eigentlich haben will, ist aber ein großer Teil der Waldfläche Deutschlands. Dann hat man sich irgendwann gedacht, okay, diese gemischte Kultur ist irgendwie zu anfällig für diese gemischte Nadelkultur ist zu anfällig. wir brauchen eine Mischkultur. Dann hat man da auch Laubbäume zwischengesetzt. Und dann ist man hin und wieder in Bezug auf Klimawandel auch auf die Idee gekommen, ja, wir suchen jetzt einen Klimabaum, den wir dazwischen setzen irgendwie, der dann möglichst wenig anfällig für die zukünftigen Veränderungen ist. Ist natürlich nach wie vor nicht ein Wald, wie er natürlich wachsen würde, sondern ist dann ein Forst, der hauptsächlich der Holzgewinnung dient, den man dann versucht, so resistent wie möglich gegen Umweltbedingungen zu gestalten und möglichst viel Holz trotzdem noch ernten zu können. Und dann gibt es die naturnahe Bewirtschaftung. Da versucht man, den Wald so nah wie möglich oder möglichst nah an einem natürlich wachsenden Wald zu gestalten und trotzdem noch ja wirtschaftlich nutzen zu können. Das heißt, da hin und wieder mal Bäume zu ernten, Holz rauszuziehen, den Wald aber nicht zu sehr zu stören darin. Und zum Beispiel bei dem Lübecker Waldkonzept, was dazu zählen würde, da versucht man mit Referenzflächen, die nicht bewirtschaftet werden, zu vergleichen und dann zu gucken, wie entwickelt sich denn der Wald, den ich bewirtschafte, im Vergleich zu der Referenzfläche. Und nur so viel aus dem Wald rauszuziehen, dass er sich noch möglichst nah an der Referenzfläche verglichen entwickelt. Genau, und dann haben wir noch den unbewirtschafteten Urwald, beziehungsweise unbewirtschafteten Wald. Urwald unbewirtschaftet haben wir in Deutschland ungefähr knapp 3%, soweit ich weiß, nur noch. Der Rest sind alles bewirtschaftete Wälder, ob sie jetzt naturnah bewirtschaftet werden oder nicht. Naturnah bewirtschaftet wird zum Glück immer mehr. Sehr viel sind aber auch noch standortuntypische Arten und Mischkultur oder sogar Nadelmischkulturen. Teilweise auch noch Monokulturen. Genau, und da unterscheiden wir, wie eben schon erwähnt, zwischen standorttypischen Arten und standortuntypischen Arten. Standorttypische Arten, logischerweise das, was an dem Standort normalerweise wachsen würde oder mal gewachsen ist, wenn man da nichts pflanzen würde, sondern einfach nur wachsen lassen würde. Das ist hier in der Region hauptsächlich Buche. Hier haben wir den Waldmeister Buchenwald, das als häufigsten Vertreter sozusagen der Wälder. Und der heißt so, weil da hauptsächlich Buchen wachsen und auf dem Boden Waldmeister zu finden ist. Genau, und standortuntypische Arten in fast ganz Deutschland, die Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte, Tanne kommt auf den Standort an, aber in fast ganz Deutschland sind Nadelgehölzer eigentlich eher untypisch, gerade Kiefer und Fichte, und kommen eher so in höheren Lagen vor, wie zum Beispiel in Skandinavien irgendwo. Genau, hier hat man nochmal so eine kleine Übersicht aus der dritten Bundeswaldinventur. Es gibt schon eine weitere Bundeswaldinventur. Die Daten dazu sind aber noch nicht komplett veröffentlicht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, da vernünftige Daten zu finden, die man jetzt hier auch verwenden könnte. Da sieht man relativ gut. Also unten ist die Beimischung in Prozent. Das heißt, dem Wald, der da bezeichnet ist, werden andere Bäume beigemischt. Und der Anteil, ob das zwei- oder mehrschichtig ist, ist dann auf der Y-Achse. Und da sieht man relativ gut den größten Anteil. Also der Anteil bildet dann natürlich die Fläche dieses Kreises. Den größten Anteil im Vergleich zu den anderen Bäumen haben hier Kiefer und Fichte immer noch. Die Beimischung hat ein bisschen zugenommen. Da sind wir so bei 75%, 70% bei der Fichte. Das heißt, so 70-75% der Fichtenwäldern haben auch schon andere Arten beigemischt. Kiefer eher nicht so. Was man allerdings relativ gut sieht, ist, dass die ganzen Laubgehölze, die man da hat, die werden eigentlich immer beigemischt. Also 90% ungefähr. Es gibt fast keine Buchenwälder, in denen nicht mal eine Eiche oder was anderes noch mitsteht. Das sind dann häufig Mischwälder. Und wie genau man das jetzt interpretieren kann, ist ein bisschen fraglich, weil teilweise Mischung auch schon eine Mischung im Sinne des Wortes ist, wenn man so kleine Flächen nebeneinander pflanzt, die sich teilweise überlappen, dann zählt die gesamte Fläche als gemischte Fläche. Genau, dann übergebe ich jetzt.
Genau, die Probleme. Das ist jetzt zum Beispiel auch so mal ein typisches Bild, wie man das dann auch schon so aus dem Harz beispielsweise kennt. Aber auch hier bei uns in Lübeck haben wir auch solche, das ist ein typisches Bild, wie man es in Harz kennt, aber das ist auch ein Bild, das ist jetzt ein Originalbild aus Lübeck. Also wir haben auch hier noch Flächen, wo viel Monokulturen noch Bestand hatten. Das sind dann auch hauptsächlich wieder diese Fichten und Kiefern, aber auch einige Douglasien wurden hier mal vor einigen Jahren gepflanzt. Da sieht man dann natürlich schon, die Stämme werden kahl und das stirbt ab, der Baum. Und das liegt dann eben daran, dass das eben dann zu trocken wird. Die Bäume werden anfällig, weil sie nicht mehr genügend Harz entwickeln können, um die Käfer, die Schädlinge fernzuhalten. Und dann sind die natürlich Angriffsziel Nummer eins von Borkenkäfern oder auch anderen Schädlingen. Und dann sterben die Bäume ab und dann haben die auch kaum noch Kraft und Halt. Und ein Sturm kann dann einfach mal ganze Hektar platt machen. Das sieht man dann im Harz ganz gut, wo fast alles nur noch in Fichten und Kiefern, also Nadelgehölzern, bepflanzt wurde. Und das sieht man dann auch mit den Pfeilen. Der Klimawandel, der fördert das Ganze natürlich. Der Schädlingsbefall nimmt zu. Bodenbeschaffenheit, die sinkt rapide ab an den Stellen, wo eben viele Nadelhölzer sind, ist dann hauptsächlich nur noch Sandboden, kaum noch fruchtbar. Die Wasserspeicherung sinkt dadurch auch rapide ab. Also man hat kaum noch gedeckte Flächen mit Laub in den Kronen. Das heißt, die Sonne brennt dann auch da auch alles ab. Und der Wald kann sich dann auch entsprechend nicht mehr irgendwie selber regulieren, schützen. Und so ist es so ein Kreislauf, dass so ein Wald dann eben schneller und viel anfälliger wird, schneller zugrunde geht und viel anfälliger wird. Dann kommen wir zu den Alternativen. Was gibt's denn? Was können wir machen? So sieht das dann zum Beispiel in Schön aus. Das ist ein Bild von Rügen. Da ist ein richtig schöner Ur-Buchenwald. Oder auch sowieso im Osten, auch in Polen oder so, haben wir noch einige Urwälder, die noch echt schön sind. Das ist schön moorig da an dieser Stelle. Da sieht man auch, dass da ganz viel Totholz noch drin liegt. Das ist sehr feucht und da ist alles sehr grün. Und das ist dann eben auch entsprechend durch Totholz schafft man Nährboden. Pilze, Insekten, Bakterien, Tiere ernähren sich davon, die zersetzen das. Das gibt dann ein richtiges Leben. Und dadurch wird der Wald dann auch wieder gesund. Und das ist dann halt auch entsprechend hier, merkt man auch, das ist heimisch. Die Tiere fühlen sich dabei wohl. Das ist eine Symbiose zwischen den Arten. Und dadurch bekommt man eine große Biodiversität, was dann dazu führt, dass das eben ein gesunder Wald wird und sehr lebhaft. Und auch so ein Wald, gerade auch so mit Moor oder eben auch einfach, dass die Bäume richtig groß und stark werden können, die können natürlich entsprechend auch viel CO2 binden und sie werden entsprechend auch leistungsstark. Also das ist eben auch ein Punkt des Lübecker Waldkonzepts, da komme ich auch gleich nochmal zu. Die Leistungsfähigkeit ist sehr wichtig dabei. Und was das Ganze dann auch ausmacht, das Waldklima, was dann entsteht, also sei es eben, dass das Blätterdach geschlossen ist oder eben hier und da mal einzelne Stellen, wenn dann mal ein Baum alt geworden ist oder eben dann auch entnommen wurde, das sind dann Stellen, wo sich der Wald dann ganz, ganz schnell auch wieder selbst erholen kann, weil dann eben schon andere kleine Bäumchen dann sich selber in der Natur ausgesetzt haben und die dann eben diese Situation nutzen können und dann an der Stelle, wo dann mal eine freie Fläche kam, direkt hochschießen können und das Ganze dann in Balance zu halten. Und das macht dann ein Waldklima aus. So, und Dann kommen wir zu dem Lübecker Waldkonzept, das es eben auf den Punkt bringt, sage ich mal. Da geht es darum, also das wurde, fangen wir mal von der Historie erst an, das wurde 1986 ins Leben gerufen. Da hat die Lübecker Politik gesagt, ja Mensch, das sieht ja gar nicht so gut aus mit den ganzen Wäldern. Die scheinen ja alle so in der Zukunft irgendwie hier mit den ganzen Nadelhölzern nicht so gut klarzukommen. Die werden ja immer anfälliger. Wir wollen mal gucken, ob es da irgendwie vielleicht etwas gibt, was wir machen können. Wollen wir nicht mal ausprobieren, was macht die Natur eigentlich aus so einer Situation? Und dadurch hat dann die Politik beschlossen, wir wollen jetzt mal ein neues Waldkonzept entwickeln, was eben nicht diesem klassischen, wir machen Plantagen mit Nadelhölzern und gucken mal, was hier so auch von der Heimat her typisch war und wie kann sich so ein Wald dann selber erholen und kann man das auch wirtschaftlich nutzen? Das war dann auch natürlich eine Kernfrage. Und da kam dann der Herr Dr. Lutz Faeser zu uns nach Lübeck. Und der hatte eben gesagt, okay, das ist mal ganz ungewöhnlich, um ihn mal kurz so zu zitieren zu dürfen. Aber er hat da Lust drauf gehabt und fand das spannend und ist dann auf Feuer und Flamme gewesen, hat dann eben dieses Konzept entwickelt mit den verschiedenen Prinzipien, da komme ich gleich zu. Das wurde dann 1994 auch durch das Stadtforstamt veröffentlicht und da geht es eben auch darum, dass es wissenschaftlich begleitet wurde. Das heißt, es wurde auch ständig kartografiert, wo sind wie welche Entwicklungen zu sehen, wie ist die Situation der Bäume, geht es denen besser oder schlechter, wie entwickeln die sich, wachsen die schneller, werden die Stämme dicker, werden sie kräftiger oder ist das dann vielleicht auch irgendwo, ja, nimmt sich nicht viel oder vielleicht ist das doch mit dieser Plantage doch effizienter oder so. Und dann hat man eben diese Prinzipien aufgestellt. Diese drei hier, das sind diese wichtigen Prinzipien dieses Lübecker Waldkonzeptes. Und da geht es darum, dass eben das Risiko gemindert werden soll und die produktive Naturnähe gesucht werden soll. Das heißt, die Natur soll versuchen, sich selber wieder zu heilen. Sie soll resilient werden, also eben äußeren Einflüssen widerstehen können. Und wenn etwas da gemacht wird, dann soll das Risiko, soweit es geht, minimiert werden, dass dann irgendwie doch wieder etwas kippt. Und das angemessene ökologische Ertragsniveau, das heißt eben, der Wald soll weiterhin so leben können, aber es soll auch trotzdem irgendwo einmal ein Baum entnommen werden können. Dann guckt man mal, kann ein Baum mit einer höheren Qualität daraus gewonnen werden? Weil wenn die Bäume älter und größer und dicker werden, dann hat man auch viel wertvolleres Holz. Das ist für die Möbelindustrie natürlich sehr, sehr wertvoll, als wenn man immer nur ein paar kleine, dünne Baumstämme hat. Und gerade auch, wenn das Holz dichter ist, weil es einfach älter ist, kann man das zu einem höheren Preis auch verkaufen. Und die Ausbeutung ist auch höher, weil eben auf die Hektar gesehen viel höhere Kubikmeter an Holz gewonnen werden können. Also für die einzelnen Bäume, die man dann eben entnimmt. Und deswegen auch das Prinzip des minimalen Eingriffs und der Vorsicht, damit eben diese Störungen so minimal wie möglich sind, dass der Wald eben in seiner Natur halt versuchen kann, sich selbst zu erholen, hat man eben gesagt, weniger Rückegassen. Rückegassen sind diese Wege, die durch den Wald führen, wo dann auch Maschinen langfahren können. Das war früher dann eben, wenn so ein Harvester, so nennt man diese Erntemaschinen, so 10 Meter lange Arme hat, um Bäume entnehmen zu können, dann hat man die Rückegassen alle 20 Meter durch den Wald durchgeschlagen. Und im Lübecker Waldkonzept hat man erstmal gesagt, so, das ist, wollen wir erstmal mindestens halbieren. Also hat man die Rückegassen auf alle 40 Meter reduziert. Und bei kleineren Bäumen oder gerade auch am Anfang, wo noch viel an Fichten und Nadelhölzern standen, die ja noch relativ leicht waren im Verhältnis, da hat man dann sogar mit Pferden versucht, die Bäume, die gefällt wurden, dann aus dem Wald rauszuziehen. Heute macht man das dann auch viel mit Seilmaschinen. Also die Erntefahrzeuge fahren dann zwar auf diese noch vorhandenen Rückegassen rein, aber ziehen dann eben einen gefallenen Baum mit den Seilen raus, damit eben die Verdichtung durch die Spuren der Räder dann eben nicht dazu führen, dass Wurzeln, Myzel von Pilzen, sowas zerstört wird. Ja, dass das eben möglichst wenig kaputt gemacht wird. Weil alle Sachen, die man im Wald macht, sind natürlich immer Störungen und die sorgen dafür, dass dann irgendwo an dieser Stelle der Wald dann in einer bestimmten Hinsicht dann irgendwie eingeschränkt wird. Genau, und wie das dann verglichen wird, wie das begleitet wird, da hattest du ja schon gesagt, die 10% Referenzflächen sind dann Minimum, das hat der Stadtwald Lübeck auch. Das sind dann tatsächlich Wälder, die man komplett gar nicht anfasst, um eben zu gucken, was macht die Natur daraus. Und in den bewirtschafteten Waldflächen, da dürfen wir uns ja auch nichts vormachen, wir brauchen nur mal Holz. Also die Industrie wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich kein Holz mehr brauchen, wir brauchen Papier, wir brauchen Möbel und es werden auch Häuser gebaut. Und da ist das CO2 ja auch erstmal noch gebunden, aber schlussendlich werden wir nie drum rumkommen, gar kein Holz mehr benötigen zu müssen. Und da hat man dann eben dieses Wirtschaftskonzept auch dahingehend dann untersucht. Und wenn man dann einzelne Bäume dem Wald entnimmt, hat man dann auch gleichzeitig in die Referenzfläche geschaut. Wenn da jetzt ein Baum umgefallen ist und da hat sich die Natur schnell erholt, tut die Natur das an der Stelle auch dort, wo ich künstlich einen Baum rausgenommen habe. Und deswegen sind dann auch ein paar Regeln aufgestellt worden, dass was dann verboten ist, und zwar Kahlschläge, also größere Flächen auf einmal komplett niederzumähen, also alles zu Holz hier zu roden oder abzuholzen. Monokulturen, also es darf halt keine einzelne Baumart irgendwo flächendeckend ausgebracht werden oder gepflanzt werden. Gifte sind verboten, also dass man eben nicht bestimmte Sachen im Wald unterdrückt oder vernichtet. Und was ich ja eben schon sagte, mit dem Verdichten des Bodens oder Bearbeiten des Bodens, mit den Fahrzeugen zum Beispiel, das ist dann auch verboten, um eben gerade dieses Zusammenspiel von Pilzen, Wurzeln und den Insekten und Tieren, da diese Symbiose nicht zu stören, weil gerade die Pilze extrem wichtig sind, was so die Kommunikation zwischen den einzelnen Pflanzen betrifft. Das hat man auch schon mal tatsächlich auch untersuchen können, wenn beispielsweise ein Brand ist an einer Stelle und dann lernt der Wald sozusagen über das Wurzelwerk, dass da etwas gestorben ist. Also da sind, das merken die Pilze zum Beispiel. Und dann wird dann eben an der Stelle so eine Art Pufferzone aufgebaut, automatisch von der Natur. Und das hat man eben alles in diesen wissenschaftlichen Studien bei der Begleitung des Lübecker Waldkonzeptes auch so ein bisschen herausgefunden, dass da eben über dieses Wurzelwerk und die Pilze sehr, sehr viel passiert. Also das so ein bisschen passive Intelligenz, sag ich mal. Und genau, was dann auch viel gemacht wurde, das Entwässern, beispielsweise kleine Bäche, Flüsse und so weiter, die dürfen natürlich dann auch nicht mehr gestoppt werden durch Deiche, Dämme oder was auch immer, sondern gerade so Moorflächen sind unheimlich wichtig, gerade weil die auch sehr, sehr viel CO2 speichern und eben dem Wald auch viel Feuchtigkeit bieten, sodass der Wald auch viel Quellen hat, woraus er schöpfen kann, um eben auch in trockenen oder heißeren Zeiten eine Wasserquelle zu haben. Und das ist dann das Ergebnis. Die Holzqualität und die Holzmasse steigt. Also wenn man das vergleicht, die Nadelwälder beispielsweise, die haben auf einen Hektar um und bei 200 Kubikmeter Holz, was dann immer direkt abgesägt wird, in der gleichen Zeit wie, was steht momentan in so Nadelwäldern, das ist so der Durchschnitt. Und bei uns jetzt im Lübecker Wald war es anfangs auch so, das waren dann ungefähr 290, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Kubikmeter. Und mittlerweile, seit jetzt eben das Lübecker Waldkonzept 1986 mehr oder weniger eingeführt wurde und ein paar Jahre später wurde es ja auch öffentlich dann noch begleitet und auch zertifiziert, da komme ich auch nochmal gleich zu, hat man das geschafft, in Lübeck das auf weit über 500 Kubikmeter zu steigern, also fast doppelt so viel. Und es gibt auch da diese Untersuchung in Urwäldern oder in naturnahen Wäldern, dass da die Holzmasse sogar noch durchaus noch weiter hochgehen kann, also über 1000 Kubikmeter pro Hektar. Und das ist auch ein Ziel. Und deswegen hat man auch in Lübeck bewusst noch weniger rausgenommen, als man hätte vielleicht tun können, was sich regeneriert hat, damit das eben langsam auch wieder zunimmt. Genau, die Perspektive ist eben für den Wald nichts tun. Da kannst du auch kurz noch was zu sagen.
Genau, das Beste, was man für den Wald machen kann, ist einfach auf der Fläche nichts zu tun, den Wald oder meinetwegen auch eine Wiese, wo gar kein Wald ist, wachsen zu lassen, bis da wieder ein Wald steht. Das Problem daran ist nur, dass das ein paar hundert Jahre dauert, bis da dann wieder ein Wald steht. Und die Zeit haben wir nicht so wirklich und deswegen versuchen wir das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, aber nicht so, dass da was steht, was relativ unnatürlich ist, sondern möglichst dem nahe kommt, was da stehen würde, wenn man nichts tun würde, also nicht eingreifen würde.
Da kommen wir dann zu uns.
Dann kommen wir zu uns. Das ist so ein Leitspruch.
Bäume?
Bäume, genau.
Genau, immer wenn es losgeht, dann schreiben wir einmal so Bäume und es geht los. Das ist zum Beispiel auch von einer unserer Aktionen. Das ist unser Förster Kai Neumann, mit dem wir das Ganze auch so ein bisschen angestoßen haben. Das fing ja an 2019, also nicht 1900, sondern andersrum. 2019, da hatte die Staatskanzlei Schleswig-Holstein das Einheitsbuddeln ins Leben gerufen. Das war dann zum Tag der deutschen Einheit. Da ging es darum, an dem Tag der deutschen Einheit einfach mal ein paar Bäume zu pflanzen. Und ich dachte mir dann halt auch, warum nicht mehr, öfter, immer, wann geht, wo auch immer geht. Und deswegen haben wir dann eben uns zusammengefunden als kleine Gruppe unter Freunden und dann auch öffentlich mal rumgefragt. Und dadurch, dass ich auch in meiner Jugend in der Waldjugend war und auch Kontakte zu den damaligen Stadtforst hatte, dann dadurch so ein bisschen habe ich gefragt, hey, wollen wir nicht da nochmal wieder vielleicht was machen? Weil da hatte ich ja auch schon Bäume gepflanzt und das war toll und das ist schön im Wald. Und dann haben wir uns einfach zusammengefunden und haben gesagt, wir sammeln einfach mal ein bisschen Spenden und wir holen dann mal ein paar Bäume und gehen dann in den Wald und pflanzen da, wo es nötig ist. Oder besser gesagt, es ist ja nicht unbedingt nötig für den Wald selber, aber wir können ja an diesen zerstörten Flächen, wo Monokulturen waren, wo eben durch den Sturm etwas zerstört wurde, wo viele Sandflächen sind, wo die Natur echt Schwierigkeiten hätte, jetzt eben sich wieder schnell zu erholen, da dann eben die Bäume reinzusetzen. Und die Natur hätte den Vorteil dann eben auch, dass sie wieder Material im Wald hat, dass sie dann schon mit diesen kleinen Pflänzchen schon mal ein bisschen Vorsprung bekommt und dann hoffentlich, also das klappt auch ganz gut, schneller dann wieder Wald wachsen lassen kann. Und natürlich auf neuen Flächen wie Ackerflächen. Ich bin heute auch ein bisschen durch, muss ich sagen, weil ich heute Morgen gerade auf einer Pflanzaktion war und ich hatte dann auch noch Kopfschmerzen, aber das ist halb so wild. Ich habe mich sehr gefreut, da waren super viele Menschen da und wir haben dann 1000 Bäume heute Morgen auch gepflanzt und das ist dann ein unheimlich schönes Gefühl, einmal für einen selber und natürlich, dass man dann neue Flächen an Wald schaffen kann. Zu Fragen kommen wir dann gleich auch nochmal und deswegen bringt es einem unheimlich viel und das ist auch so ein bisschen mein Motto, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Also schön ist es für einen selber was Schönes und nützlich ist es halt auch, weil wir mehr Wald haben und das uns hilft. Kannst du nochmal weiter?
Genau, also wie gesagt, wir tun das im Grunde für uns als Menschen, weil der Wald das als Wald nicht braucht. Der wird immer überleben. Die Frage ist, ob wir es ohne den Wald tun. Und sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall.
Genau, und das machen wir. Wir kooperieren deswegen auch entsprechend mit dem Stadtwald Lübeck, weil Lübeck ist, wie wir ja auch gesehen haben, das Lübecker Waldkonzept. Es gibt ja vergleichbare Konzepte. Es gibt FSC-zertifizierte Waldkonzepte. Das ist von der Naturwaldakademie, die ja auch aus dem Grund in Lübeck ansässig ist. Peter Wohlleben beispielsweise, der auch unheimlich viel Öffentlichkeitsarbeit macht und auch Lehrveranstaltungen und so weiter. Aber unterm Strich sind das tatsächlich dann in der Regel auch mehr oder weniger abgekupferte Konzepte von dem Lübecker Waldkonzept und es war ja nicht umsonst auch mittlerweile König Charles, war ja sogar auch schon mal in unserem Lübecker Stadtwald, genau deswegen, weil das eben durch Greenpeace, durch BUND, sogar in der UN wurde es als das führende Waldkonzept halt anerkannt. Das ist das erste biozertifizierte Waldkonzept, Naturlandsiegel. Und selbst darunter ist das Lübecker Waldkonzept in der Regel sogar noch strenger mit mehr Auflagen als dann oft dann eben diese zertifizierten Konzepte, die dann eben darauf basierend dann eben noch entwickelt wurden. Das sind dann beispielsweise nicht 10% Referenzflächen, sondern nur 5. Und daher ist das halt eine tolle Sache, das hier mit dem Stadtwald Lübeck auch machen zu können. Und wir versuchen das dann jetzt eben auch ein bisschen zu spreaden. Also wenn es gibt jetzt mittlerweile auch deutschlandweit schon andere Orte, wo das jetzt auch gestartet wird. Und wir bieten dann halt gerne auch unsere Infrastruktur an und die Vermittlung und die Kompetenz. Und wenn da jemand Interesse hat und auch was in seiner Region zu machen, dann unterstützen wir da halt entsprechend gerne. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sind momentan 5 bis 10 aktive Ehrenamtler. Und das ist natürlich dann auch nicht gerade wenig. Gerade so an Tagen wie heute, wo dann 1000 Bäume und 50 Leute kommen dann und wollen dann alle natürlich was machen. Und wann geht's los? Und man ist gerade dabei, irgendwas noch zu erklären. Da wäre natürlich super, gerade auch so für Sachen wie Social Media oder sowas, was wir dann auch nicht alles gleichzeitig bespielen können, wenn wir da irgendwie noch Unterstützung bekommen. Also das wäre natürlich total toll. Insofern, wenn da irgendwer Lust und Interesse hat, gerne auf uns nochmal zukommen. Wir würden uns wahnsinnig gerne dann darüber unterhalten. Wir sind ja auch hier, wir haben auch einen Stand unten. Und genau, dann können wir natürlich auch über diese Dinge nochmal tiefer ins Detail gehen. Wie läuft das Ganze? Wir holen die Bäume von regionalen Forstbaumschulen, weil die zertifiziert sein müssen. Dann, was wir alles machen. Wir treffen uns ja natürlich regelmäßig, um zu organisieren oder zu gucken, was können wir noch alles machen. Und ja, bestehen tun wir eigentlich hauptsächlich aus den Privatleuten, aber es gibt auch Unternehmen, die uns unterstützen natürlich. Und ja, das ist dann unsere Aufgabe, die wir dann haben, sind dann eben sowas wie Standbetreuung, Versorgung, wenn dann eben solche Aktionen sind. Da gibt es ja dann auch Chilis in Kanne, so wie hier. Das ist natürlich immer sehr gerne gesehen, dann das freut dann auch immer ganz viele und dann macht es auch nochmal viel mehr Spaß, so eine Pflanzaktion. Ja. Dann habe ich nochmal ganz kurz jetzt noch ein paar Impressionen so aus einer unserer Aktionen. Da laufen wir dann beispielsweise in so einen Wald rein und wollen dann die Pflänzchen, das sind jetzt zum Beispiel größere Pflanzen, weil wir da in einem bestehenden Wald gepflanzt haben, wo dann eben viele Nadelhölzer umgekippt sind. Das hat den Hintergrund, wenn wir da jetzt nur kleine Bäumchen pflanzen würden, dann würden die voraussichtlich immer schnell nicht überleben, weil dann eben Tiere oder sowas, die dann abnagen, weil da eh schon kahl ist und die suchen dann natürlich. Und deswegen müssen die größer sein, damit dann das, was dann abgenagt wird, dann den Baum nicht gleich killt. Und da kommt doch gleich auch noch ein weiteres Bild, machen wir ruhig weiter. Sind so Sachen, was mir dann auch persönlich sehr am Herzen liegt, dass es halt auch für alle eine Veranstaltung sein soll. Da ich gerne auch im inklusiven Bereich viel versuche umzumachen. Und das soll halt einfach wirklich, alle sind willkommen, alle sollen kommen können und auch mithelfen können. Und das macht dann auch echt viel Spaß, weil die auch super dankbar sind, weil sie sonst nie oder nur eingeschränkt solche Möglichkeiten überhaupt haben. Und das macht das Ganze nochmal viel spannender. Machst du weiter? Weiß nicht, warum das. Ach so, doch, weil Kinder, die helfen dann auch mit Einbuddeln und so. Genau, und deswegen suchen wir euch. Und dann machen wir ruhig noch weiter.
Ja.
Da buddeln wir zusammen. Wir kommen dann gleich nochmal ans Ende. Danke, dass ihr da Interesse habt und auch hier wart. Wir haben gleich auch nochmal eine Quelle für all diese ganzen Sachen, wie das Lübecker Waldkonzept. Das ist ja auch alles wissenschaftlich begleitet worden. Und die Folien, die gibt es ja dann unter anderem, Vortrag, Folien und so weiter, Informationen kriegt ihr natürlich auch alles auf unserer Webseite. Auch jetzt von der Nook wahrscheinlich durch den Stream. Und wenn man da tiefer in die Materie einsteigen möchte. Aber wie gesagt, wir sind ja auch da und kannst du nochmal zurück dann eine?
Achso, zurück, ja.
Ja. Vielen Dank. Fragen gerne, ja.
Ja, danke. Ich habe mich gefragt, ihr macht das ja jetzt auch, eure Aktion wahrscheinlich in Kooperation mit dem Lübecker Stadtwald. Also es ist alles irgendwie abgesprochen mit den Forstbetrieben und. Macht ihr das auch für private Wälder ähnlich?
Das ist eine gute Frage, weil wir haben natürlich auch einen sehr hohen Anspruch an das, was aus den Bäumen wird. Und gerade wenn es so um private Wälder geht, sind wir da immer erstmal sehr skeptisch. Oder beugen das natürlich mit besonderer Sorgfalt, weil wir wissen ja nicht, was in 5 oder 10 oder 100 Jahren mit den Bäumen passiert. Die sollen natürlich auch weiterhin unter diesem Konzept oder eben auch da stehen bleiben dürfen und eben auch die Naturnähe wieder erhalten. Und solange wir da keine Möglichkeit sehen, da auch absolut sicher eine Garantie darüber zu bekommen, ob das dann auch wirklich so gelingt, werden wir nie irgendwie mit privaten Wäldern oder sowas machen. Wir sind dabei, und also das könnte, wenn die Spenden jetzt weiterhin auch aufsteigen und sowas, dann haben wir ins Auge gefasst, dann auch eigene Flächen gegebenenfalls nochmal irgendwann dafür, aber das ist super schwierig. Also die sind immer sofort weg und da erstmal ranzukommen, das ist dann immer eine große Herausforderung und von daher sind wir sehr, sehr froh natürlich darum, dass es eben dieses Lübecker Waldkonzept ist, gibt, hier in Lübeck sind und da sich eben auch unter anderem Politik oder eben auch der Stadtwald selber sich eben dazu verpflichtet haben, auch über sehr lange Zeiträume das auch so einzuhalten und weiterzuführen und deswegen sind wir da eigentlich unserer Meinung gut aufgehoben. Und wenn es da dann auch andere Gemeinden oder andere Orte gibt, die das eben auch bieten können, dann sind wir natürlich dafür offen, da auch zu pflanzen.
Genau, dann noch eine andere Frage. Jetzt mit Hinblick auf die Zukunft, wo wir sehen, der Klimawandel, der beschleunigt sich ja immer weiter. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Waldkonzept, dass ihr naturnah pflanzen wollt im Rahmen von dem, wie es jetzt naturnah ist. Habt ihr auch irgendwie Perspektiven, dass ihr sagt, wir wissen, die Klimazonen werden sich verschieben und eigentlich in 30 Jahren...
Werden die andere Bäume angemessen oder wie reagiert ihr darauf?
Genau, wir reagieren da insofern darauf, dass wir eigentlich gar nicht reagieren. Das wird ja immer ganz gerne... Also wir reagieren insofern immer wieder mal auf Unverständnis, dass fast ganz, ganz oft die so in Medien oder auch andere Forstwirte, die noch so nach einem klassischen Modell gehen oder so, sagen, dass sie es besser wissen. Aber schlussendlich hat halt gezeigt, auch anhand dieser Studien, dieser wissenschaftlichen Begleitung, dass eben diese Naturnähe, die Natur, diese Symbiose zwischen eben Pilzen und so weiter, dass die halt viel, viel leistungsfähiger ist. Und wir erleben ja jetzt schon den Klimawandel und gerade so die Wälder, die jetzt noch so naturnah sind wie unsere hier jetzt, die eben entsprechend danach bewirtschaftet wurden, die sind gesund. Ja, und gerade auch so der Wandel, ob dann noch andere Baumarten hier hochkommen werden, aber es sind ja nicht nur Baumarten, es werden ja auch Tiere sein und. Wenn wir jetzt anfangen, hier andere Baumarten zu pflanzen, dann werden die ja auch wieder Störfaktoren sein. Also die werden eben das Klima eher zerstören oder stören, als dass es uns hilft. Und so ein Prozess dauert Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das passiert in der Natur auch so. Da brauchen wir nicht irgendwie selber uns irgendwas ausdenken. Und wie ja uns die Wälder zeigen, sie selber können ein Klima schaffen, das resilient ist, selbst gegen die Klimaerwärmung. Also wenn der eine Wald mit Monokulturen, Fichten und so weiter trocken wird, krank wird, dann ist unser Wald hier mit Buchen und so weiter, der hier heimisch ist, immer noch gesund und auch durchfeuchtet. Also das hat ein ganz anderes Level an Kapazitätsspeicherung von Wasser. Und das, würde ich sagen, gibt uns als Alt eigentlich recht. Insofern, dass wir sagen, dass erstmal nichts tun besser ist, als irgendwie wild rum zu experimentieren und eher das kaputt zu machen, was die Natur selber macht und schafft.
Claudia, kurz den Kopf. Na. Oder auch nicht. genau, es kann, also selbst wenn durch den Klimawandel in einigen Jahren, Jahrzehnten zum Beispiel selbst die Buche nicht mehr hier überleben könnte, dann wäre der natürlich wachsende Wald immer noch so divers, dass da andere Arten dann den Platz der Buche einnehmen würden und immer noch ein natürliches Klima erzeugen würden. Und Arten, die vielleicht weiter südlich sind, die hier noch nicht wachsen, die würden von ganz alleine hierher kommen, indem die Saat zum Beispiel durch Vögel oder andere Tiere, die hier natürlich auch herkommen, oder Wind, mit hierher getragen werden würde. Die Frage ist, kann man das dann noch wirtschaftlich als Holzlieferant sozusagen nutzen? Aber das ist eher nicht so die primäre Zielsetzung, sondern wir möchten eigentlich eher einen gesunden Wald haben.
Genau, da spielen ja dann die Referenzflächen wieder eine Rolle, ne? Weil die zeigen ja, wenn dann plötzlich andere Bäume sich eher durchsetzen im Gegensatz zu anderen. Es wird ja kontinuierlich überwacht, ne? Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass das wissenschaftliche Begleitung eben das bedeutet, dass eben permanent alles überwacht und kontrolliert wird. Deswegen würde man dann entsprechend, wenn überhaupt, dann dadurch reagieren, aber eigentlich macht es ja der Wald dann selbst. Bitte.
Ja, auch von mir danke. Ich habe eine Frage zur ökonomischen Verwertung. Ihr habt jetzt gesagt, das wird das qualitativ hochwertige Holz wird zu Möbeln verarbeitet als Bauholz. Ist ja jetzt auch so, dass es recht viele Holzöfen gibt. Ist das Lübecker Waldkonzept auch so, dass Sie sagen, das Holz, was wir verkaufen, das wird nicht verbrannt, damit das CO2 gebunden bleibt? Oder wie sieht das da aus?
Es wird auch tatsächlich auch zum Verbrennen Holz verkauft, auch zum Beispiel auf dem Holzhof Eslohe oder so. Allerdings wird es auch schon deutlich weniger und er ist auch in der Regel auch teurer, als wenn man den jetzt im Supermarkt kauft oder sowas. Und insofern, wenn eben Menschen hinfahren, um Holz für den Ofen zu kaufen, dann beschweren die sich schon, aber schlussendlich machen sie es dann höchstens deswegen noch, weil dadurch, dass sie verdichteter sind, massiver sind, das Holz, hat es einen höheren Brennwert. Aber schlussendlich wird das auch immer mehr zurückgefahren und wird auch kaum noch, oder es wird halt immer weniger, ne? Und ja.
Ist das dann so, also so würde ich mir das wünschen, dass das dann die Rest...
In der Regel, genau, das ist dann in der Regel das Holz, was dann eben auch nicht mehr richtig für Möbelbau geeignet ist. Ne?
Wobei man da ja auch sagen kann, das kann man auch dem Wald wieder zurückführen als Totholz und Humus.
Das Totholz, hatte ich auch schon gesagt, ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Es bleibt auf jeden Fall deutlich mehr Totholz im Wald liegen, das wird nicht angefasst. Umgeknickte Bäume bleiben liegen. Wenn jetzt aber beispielsweise mal ein Baumstamm rausgenommen wird, weil der eben groß und kräftig und stark ist, und der verarbeitet werden soll und da bleibt was über, dann ist es dann eben entsprechend ein Überschuss, der dann vielleicht auch für Holz verkauft wird. Aber das ist auch mit eins der wichtigen Sachen, dass eben gerade auch Biotopbäume oder große, schöne Bäume, die soll man aber auch trotzdem auch im Wald lassen. Also es sind wirklich nur welche, die dem Wald zu entnehmen nicht sonderlich schädlich sind. Also so dieses Minimalprinzip, ne? Also dass eben der Schaden minimal sein soll für den Wald.
Wenn jetzt so eine Ackerfläche umgewandelt wird, pflanzt ihr dann auch Erde? Also dass ihr nicht nur Bäume pflanzt, sondern auch, weil da Material fehlt, was sonst im Wald schon da wäre?
Nee, tatsächlich nicht. Das regelt sich die Natur dann schon selbst zurecht.
Danke.
Bitte.